My Castaway this week.
Ja, genau. My Castaway this week. Petis Podcast ist wieder im Start. Der Petty ist wieder hier. Sehr schön. Ich habe mich mal eine Woche in die Sonne gelegt, was wirklich mega schön war. Und jetzt bin ich umso motivierter, wieder hier zu sein und freue mich sehr, euch heute Desert Island Discs zu präsentieren. Jetzt kopiere ich da natürlich was. Das ist klar. Und deswegen war das hier gerade die Eingangsmelodie dieser legendären Radiosendung der BBC, die 1942 das erste Mal ausgestrahlt wurde und tatsächlich seitdem läuft. Also unglaublich, wurde auch gewählt zur Greatest Radio Show of All Time. Das Konzept hat ein Typ erfunden, der heißt Roy oder hieß Roy Plomley. Der hat es gemacht, der hat einfach ein paar Leute eingeladen, hat immer gesagt, ihr stellt mir bitte eure Alben vor oder eure Platten vor, die ihr gerne mit auf eine einsame Insel nehmen würdet und ihr dürft noch einen Gegenstand mitnehmen, der euch aber nicht wegbringt von der Insel und ein Buch. Und der Roy Plomley, der hat das wirklich lange gemacht, der hat das 1791 Folgen lang gemacht, ist dann 1985 gestorben und seitdem machen es verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren weiter. Also diese Sendung läuft, wie gesagt, seit 1942. Ich finde es wirklich faszinierend. Und in meinem letzten Special, im Insel-Special, habe ich eben statt einer Rätselfrage eine Aufgabe gestellt und habe gesagt, Leute, die ihr mir schreibt, und es waren tatsächlich 5, schickt mir mal eure 3 Alben, die ihr mitnehmen würdet auf eine einsame Insel. Und was mache ich heute? Ich werde ein bisschen über diese Alben und über diese Geschichten und über die Nachrichten, die mir diese wunderbaren Leute geschickt haben, erzählen und diese Alben vielleicht ganz kurz vorstellen und jeweils einen Song draus spielen. Ich kann nicht jedes nehmen, manche haben auch ein bisschen gemogelt und haben natürlich viel mehr als 3 Alben dabei gehabt und einer hat gleich kein Album, sondern hat gesagt, der stellt sich da eine CD zusammen mit seinen Lieblingssongs und so weiter, das ist ja klar. Es ist natürlich vollkommen unmöglich, sowas wirklich durchzuziehen. Logisch, aber das war ja auch gar nicht die Idee. Die Idee war einfach zu sagen, Mensch, was sind denn Alben, ohne die ihr euch ein Leben nicht vorstellen könnt oder jedenfalls ein Leben, ohne die ein Leben schwerer wäre, sagen wir es mal so, und die ihr da mitnehmen würdet. Und deswegen sind da ganz tolle Sachen rausgekommen. Ich fange mal an mit dem Mich. Der Mich hat mir geschrieben. Und der hat sich wirklich dran gehalten an diese Geschichte mit den 3 Alben und der hat also wirklich ganz wunderbare Sachen sich ausgesucht. Und das erste Album, das er mir geschrieben hat, ist von R.E.M. und das ist Automatic for the People. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, das wäre, wenn ich eine Top 10 Liste hätte, sicherlich auch eins meiner Desert Island Alben, also die Alben für die einsame Insel, das muss ich wirklich sagen, es ist ein wunderschönes Album, ein sehr trauriges Album, das muss man natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen, wenn du auf der Insel bist und dann diese traurige Mucke die ganze Zeit hören muss, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist ja gar nicht die Idee gewesen. Das Album ist von R.E.M. R.E.M. kennt man, Losing My Religion und ja, Everybody Hurts, Man on the Moon, die sind von diesem Album. Das Album kommt aus dem Jahr 1992, ist gefolgt auf das Album Out of Time, was wirklich, glaube ich, das erfolgreichste war, aber jeder Kritiker und die Band selber können sich darauf einigen zu sagen, das war unser Meisterwerk, das war das beste Ding, was wir je gemacht haben. Und da kann ich also auch nur zustimmen. Es gibt ganz schöne Alben von R.E.M., aber das ist wirklich sowas, wirklich wieder Höhepunkt. Und das ist tatsächlich auch schon das 8. Studioalbum gewesen. Die haben angefangen so als College-Band, waren so semi-erfolgreich in Amerika, ganz, ganz okay, sind da ein bisschen durch die Staaten getourt und so weiter. Und haben dann einen großen Durchbruch eben mit Out of Time gehabt, mit dem Song Losing My Religion und das war dann weltweit erfolgreich und dann sind sie relativ kurz danach, schon 8 Monate danach, mit dem nächsten Album rausgekommen und das ist einfach Wahnsinn. Und die Idee hinter diesem Album war, in ganz verschiedene Studios zu gehen. Tatsächlich, also die waren in 6 verschiedenen Studios. Die waren in Woodstock bei New York, die waren in Miami, die waren in Athens, da wo sie herkommen, New Orleans, in Atlanta. Also die sind da durch die Vereinigten Staaten gereist und haben in diesen verschiedenen Studios verschiedene Songs aufgenommen. Und die haben, sagen wir mal, die haben so einen roten Faden und der sehr traurig. Es geht um das Endlichsein des Menschen, um Verluste, um die Trauer und auch um so Nostalgie, wie es früher mal war und so. Und es sind einfach wunderschöne Songs da drauf, das muss man sagen. Es ist nicht nur alles ruhig und traurig, aber es ist Drive drauf, dann Everybody Hurts, also eins der wunderbarsten Lieder mit einem sehr traurigen Thema, nämlich mit Selbstmord, aber mit einer positiven Message, was das Ganze angeht. Es ist Man on the Moon natürlich drauf, Night Swimming ist drauf und ja, mein Lieblingssong, und ich habe jetzt den Mich gar nicht mehr gefragt, ob das auch einer seiner Lieblingssongs ist. Ich habe keinen mehr gefragt, ich habe einfach diese Alben genommen und spiele euch da jeweils ein bisschen was draus vor. Mein Lieblingssong von diesem Album ist der letzte Song auf diesem Ding und das ist der Song Find the River, den ich wirklich einfach wahnsinnig toll finde. To find my way, auch sowas, ich muss jetzt weggehen, um meinen Weg zu finden und die Straße entlang schauen und wieder sich zurückerinnern, wie Sachen früher waren und so, also ganz klasse, auch die Musik passt einfach perfekt dazu, also das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Wunderbar, wirklich, das ist schon mal ein ganz toller Einstieg, Dankeschön Mich. Und das kann ich mir vorstellen, dass das eins der Alben ist, das man da eben mitnehmen würde oder ganz einfach eins der absoluten Lieblingsalben. Bei R.E.M. ging es dann auch weiter und es war auch gut und danach, die haben ja immer so Themen gehabt, irgendwie so übergeordnete Themen. Das war jetzt eher Verlust, Tod, Trauer und so. Das nächste Album war eher über Sex. Das war so ein bisschen punkiger mit elektrischen Gitarren. Das war ein bisschen elektrifiziertes Ding. Und die haben sich auch mit dem Kurt Cobain auseinandergesetzt und so. Der Michael Stipe war ein riesen Freund von Kurt Cobain. Die haben sich super verstanden. Das dann und dann gab es noch andere Alben. Das war alles gut, aber irgendwann war auch die Zeit vorbei. Aber das Schöne ist, solche Sachen, die hört man sich dann mal wieder an und sagt, boah, das ist einfach unschlagbar gewesen und wahnsinnig zeitlos auch. Und das ist, glaube ich, heute was, wenn ich mir das anschaue, die Liste dieser Alben, die Leute mir geschickt haben, das sind alles Sachen, die sind älter, das ist klar, ja. Aber es sind alles auch Alben, wo man sagt, wow, die kannst du wirklich genauso heute hören und die haben nichts von ihrer von ihrem Zauber verloren irgendwie. Das nächste ist gar nicht so alt. Und boah, da habe ich mich erstmal gewundert, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber der Mich hat eben auch Back to Black von Amy Winehouse sich ausgesucht. Und warum auch nicht? Ich respektiere Amy Winehouse sehr, ist auch in diesem Club 27 und so weiter. Hat nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber das, was sie gemacht hat, war toll. Was sie eben geschafft hat, war, den alten Soul in die Neuzeit zu transformieren. Und das konnte niemand so wie sie, weil sie eben auch diese wahnsinnig soulige Stimme hatte. Und ja, man kennt die großen Hits dieses Albums, Rehab und Back to Black. Und das habe ich mir aber gedacht, das suche ich mir jetzt nicht aus. Und Valerie natürlich, Valerie wahrscheinlich mit eins der größten Dinger. Ich habe mir einen Song da ausgesucht, der heißt Tears Dry on Their Own. Und das ist eine, ja, eine Verbindung von Amy Winehouse und Ashford and Simpson, die ja afroamerikanische Songwriter, ein Songwriter-Paar ist, die Riesenhits miteinander geschrieben haben. Und das haben die zusammen mit der Amy Winehouse gemacht. Und der Song, der auf dem Album Back to Black eben drauf ist, ist der. Und der ist ganz schön. Tears Dry on Their Own.
It's a darkness that we know and disregret our God accustomed to.
Das klingt halt genau wie die alten Motown-Dinger, ne? Und deswegen, vielleicht mag ich es auch deswegen so gerne. Was ich auch sagen muss, ist, die Stimme von ihr ist unfassbar gut und eben auch zeitlos und könnte, du hast keine Ahnung, wie alt diese Frau sein könnte, ja, das ist einfach, die könnte ziemlich jung sein, die könnte aber schon über 50 sein. Man merkt auch, dass sie ganz viel schon erlebt hat und all das ist irgendwie drin in dieser Stimme, in diesen Songs, spitze. Ja, spitzenmäßig. Amy Winehouse, Back to Black. Ja, man hat sich natürlich, das war so ein bisschen das, was mir so ein bisschen, was mich ein bisschen gestört hat, dass die so viel in den Schlagzeilen war, dass so viel es drüber ging, wie ist die Beziehung zu ihrem Typen, dieses On-and-Off-Ding und wie schlimm schaut sie aus und dann hat man, das so alles mitbekommen und dann irgendwann, das hätte ich nicht vermutet, tatsächlich war es ja dann auch relativ schnell das Ganze vorbei. Was ich mir noch nicht angehört habe, werde ich aber machen, es gibt diese Deluxe-Edition. Und da sind ein paar Coverversionen drauf. Da ist zum Beispiel To Know Him Is To Love Him drauf. Und da ist Cupid von Sam Cooke drauf. Und Valerie in einer ganz anderen Version und so. Das werde ich mir nochmal anhören. Ja, also Leute haben schon immer gesagt, dass das ein großes Album ist. Es war auch, glaube ich, weil die Amy Winehouse da so viel von sich selber erzählt und sich da so viel von der Seele schreibt, irgendwie nimmer zu toppen. Ja, das glaube ich ist also ihr großes Statement gewesen und ein ganz tolles, schönes Album. Amy Winehouse, Back to Black. Ja, und weil der Mich so viel Vielfalt in seinen drei Alben hat, machen wir das dritte auch noch gleich. Und das ist ganz was anderes, und das hat er mich auch geschrieben, dass er damit eben, sagen wir mal, zum Metal kam und zur härteren Musik kam. Und zwar ist es das Album Screaming for Vengeance von Judas Priest. Jetzt könnte man wieder sagen, hier Judas Priest, aber das hatte ich schon mal als Rätselfrage. Rätselfrage ist heute über was anderes. Woher kommt denn der Name Judas Priest? Der Name kommt tatsächlich von einem Bob Dylan Song, der eben Judas Priest im Titel auch hat. Judas Priest, eine Heavy-Metal-Institution, die es seit Ende der 70er gibt, wirklich gibt. Die gibt es immer noch, die machen auch immer noch neue Alben. Das ist unglaublich, dass die immer noch am Start sind und auch immer noch hier auftreten und bei Wacken unterwegs sind und so weiter. Aber ich glaube, die Hochzeit von Judas Priest war halt Anfang der 80er Jahre, und das ist eins der großen Klassiker-Alben von Judas Priest, Screaming for Vengeance. Und ich habe mir den Titelsong ausgesucht, der wirklich, boah, ziemlich geil ist. Das ist saugeil produziert, ja, klingt richtig super und ist über 40 Jahre alt, aber könnte genauso neu rauskommen, finde ich. Auf der Rückseite des Albumcovers ist zu lesen: From an unknown land and through distant skies came a winged warrior. Nothing remained sacred, no one was safe from the hellion as it uttered its battle cry, screaming for vengeance. Und der Hellion ist tatsächlich der metallische Vogel, der auf diesem Cover drauf ist. Wahnsinn, das ist so gelb gehalten, dann ist irgendwie so roter Kreis, rote Sonne oder irgend sowas und so ein futuristisches Vogel-Metall-Ding da drauf. Also richtig cool. Das ist ja echt klassischer Heavy Metal, und mit dem werden wir dann auch später weitermachen. Aber das kann ich mir natürlich vorstellen, dass, wie es der Mich eben schreibt, dass man da hier angefixt wird und dann sagt hier, das Zeug, das höre ich mir immer gern wieder mal an. Und ist einfach richtig super. Ja? Ich glaube, am besten kennt man hier die ersten zwei Songs, die immer zusammen gespielt werden, nämlich The Hellion, das ist so ein Instrumental, und dann der Song Electric Eye. Und hier, Twin Guitars, super. Ja, das waren die Desert Island Discs von Mich. Vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir mal über zum Manuel, der auch schon zweimal hier war bei mir, Soundtrack seines Lebens, und er ist ja Polizist. Wir haben ein Polizeispecial mal gemacht miteinander, und auch der hat mir Alben für die einsame Insel geschrieben. Der hat natürlich auch ein bisschen gemogelt, und zwar hat er mir drei Live-Alben genannt und drei Studio-Alben. Und bei den Live-Alben hat man das erste Böse Onkels live in Dortmund. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich komme mit denen nicht klar. Ja, also das, ich weiß das, ja, schwierige Vergangenheit, sich dann rehabilitiert und so weiter. Das will ich gar nicht bewerten oder so, sondern es ist musikmäßig einfach nicht mein Ding. Muss es auch nicht sein, das ist ja das Ding von Manuel, das ist wunderbar. Aber er hat ich such mal halt immer was aus, was mir dann selber auch super gefällt. Er hat auch andere Sachen dabei, nämlich zum Beispiel Iron Maiden Rock in Rio. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsding. Ja, und zwar sind diese Rock in Rio Sachen, lustig ist komischerweise, dass das Rock in Rio jetzt, ich glaube, wechselt und alle 2 Jahre woanders ist, nämlich einmal in Rio de Janeiro und einmal dann in Lissabon, aber auch da heißt es Rock in Rio, komischerweise, habe ich sogar schon mal gesehen, als ich da dort war, aber in Rio de Janeiro ist es, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, weil das dort eine irre Kulisse ist. Und zwar sind da immer um die 200.000 Leute am Start. Und auch da, es wurde 2001 im Januar aufgenommen, waren die Headliner und haben tatsächlich vor 250.000 Leuten gespielt. Die zweitgrößte Kulisse, vor der die Band gespielt hat, weil bei Rock in Rio 1 waren es 300.000 Zuschauer. Jetzt kann man sich das, wirklich, das kann ich nicht fassen. Ich glaube, das Größte, was ich gesehen habe, war letztes Jahr Bruce Springsteen. Da waren es also ja ein bisschen über 80.000, glaube ich. Das ist schon kaum zu fassen. Ja, aber das ist ja noch mal, das ist ja irgendwie dreimal so viel. Ja, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das irgendwie, wie du dann noch was mitkriegst, wie du überhaupt noch was siehst, wie du überhaupt noch was hörst, aber es muss eine riesen, ja, Party jedes Mal sein, dieses Rock in Rio Ding. Und was die, wofür die Brasilianer dann auch wahnsinnig berühmt sind, ist, dass die halt auch echt mitsingen. Also legendär ist für mich zum Beispiel auch ein Live-Album Rock in Rio von Rush. Und die haben da gespielt, die waren da, glaube ich, gar nicht oft in Brasilien, aber die haben da gespielt und du hörst, wie die Brasilianer dort die Gitarren-Soli mitsingen. Also diese Aufnahme ist echt der Hammer. Da hörst du, das wurde natürlich auch dann von den Produzenten so gemischt, dass du wirklich das merkst, dass praktisch das Publikum eigentlich lauter ist als die Band. Ja, und die dann alles einfach mitsingen, ja, egal ob der Gesang ist oder hier ob also in Basslinie mitsingen oder Gitarrensolo oder Riff mitmachen oder so, Wahnsinn. Und so ein bisschen und nicht nur ein bisschen, sondern richtig gut ist es auch hier bei Iron Maiden. Also ich glaube, das ist schon was man vielleicht irgendwann im Leben mal gesehen haben sollte, nämlich Rock in Rio, tatsächlich dort mit dieser wahnsinnigen Kulisse und sicherlich natürlich auch tollem Wetter und super Stimmung und super Leuten und so weiter. Das ist bestimmt klasse. Und ich habe mal ausgesucht von diesem Rock in Rio Album von Iron Maiden, The Trooper, sowieso einer meiner Lieblingssongs von Iron Maiden. Und hier, da kriegt man so ein bisschen mit, worum es hier geht. The Trooper. Fängt es wirklich so ein bisschen ein, was da abgeht. Ja? Wieder wirklich, also ich meine, ich war auch schon auf ein paar so Metal-Konzerten und da ist es ja tendenziell in Deutschland so, dass da Haufen Leute im Dort stehen, so der klassische Mettler mit langen Haaren und einem schwarzen T-Shirt, der einfach dort steht, die Arme verschränkt, vielleicht einmal ein bisschen mit dem Kopf nickt oder so, aber ganz bestimmt nicht mitsingt oder so. Aber da hörst du halt einfach, wie die Leute ausflippen. Es ist schon geil. Kann sich ja der Bruce Dickinson, was er nämlich sonst immer macht, dieses Scream for Me machen, Scream for Me, was weiß ich, wo er ist, Scream for Me Hamburg oder so, kann er sich sparen, weil die schreien sowieso wie die Wahnsinnigen. Was man hier auch hat, das macht, glaube ich, Iron Maiden Alive so wahnsinnig stark, da war das erste Mal, dass sie drei Gitarristen hatten, ja, und das noch einmal er macht dann. Also ein Wahnsinnssong, ein richtig geiles Live-Album und das haben schon viele Leute, die sagen, sie mögen gern solche Live-Mitschnitte und das finde ich super. Manuel, Dankeschön. Was der Manuel auch noch hat, ist AC/DC Live at Donington. Donington Castle, da kommen wir dann auch drauf, weil da der Matthias 1 schon mal dort war, das hat er mir auch erzählt. Muss natürlich genial sein, finde ich auch, habe ich mir auch gekauft, diese Doppel-Live-CD, wo die alle großen Hits von AC/DC drauf sind. Nur eine Sache, die ich so ein bisschen, naja, schade ist ja das falsche Wort, finde, das ist, am Schlagzeug spielt er nicht der Phil Rudd, sondern der Chris Slade, der sicherlich ein wahnsinnig guter Drummer ist oder so. Aber für mich sind die AC/DC-Aufnahmen und auch Live-Aufnahmen mit Phil Rudd noch einmal einen Ticken stärker oder so. Deswegen habe ich mir jetzt Iron Maiden ausgesucht, wollte ich nur sagen. Okay, sehr schön, AC/DC. So, und jetzt kommen seine drei Manuels, drei Studioalben. Und zwar Rammstein Mutter, Metallica Master of Puppets und jetzt passt mal auf Leute, JBO explizite Lyrik. Cool, habe ich auch schon überlegt, ob ich da was draus spiele. Das habe ich ja auch früher gehört. Das finde ich ja sehr cool, ja, weil das jetzt ein Jubiläum hat und so. Also JBO, die kommen ja hier irgendwie aus Erlangen, machen da Songs und machen teilweise Sachen im Dialekt und haben natürlich ganz viel bekannte Metal-Songs oder überhaupt Songs aus dem Englischen ins Deutsche irgendwie hier übersetzt und die auf lustig gemacht und so weiter. Ist bestimmt richtig cool. Aber ausgesucht habe ich mir dann trotzdem das Album Mutter von Rammstein. Und auch dafür gibt's einen Grund, weil ich auch in der Liste vom Axel, der später noch drankommt, ein bisschen rumgeschaut habe und der auch diesen Song hier sich ausgesucht hat. Und deswegen hören wir den mal. Ich glaube, den habe ich schon mal gespielt. Das ist ja vollkommen wurscht. Das ist wirklich einer der geilsten von Rammstein. Das ist Feuerfrei. Ja, und das weiß auch jeder, der schon mal bei Rammstein war. Und bei Manuel weiß ich es, der war schon oft oder jedenfalls ein paar Mal bei Rammstein. Da ist ohne Feuer gar nichts zu machen, gell? Also da brennt es an allen Ecken und Enden, da wird Feuer gespuckt und da werden Kanonen, die irgendwie Phallus-Symbole sind, da hier schmeißen irgendwas durch die Gegend und was weiß ich. Also das ist, es ist wirklich ein Spektakel und da passt dieser Song einfach perfekt dazu, das muss ich sagen. Das Album ist aus dem Jahr 2001, auch schon hier weit über 20 Jahre alt, aber die haben sich gehalten, das muss man sagen. Ja, die Singles, sehr viele, Sonne, Links 2, 3, 4, Ich will, Mutter, Feuer frei und Mein Herz brennt. Das trotzdem ist für mich ja mit einer der geilsten Rammstein-Songs überhaupt. Ja, deswegen... Lustig ist, was das Online-Lexikon hier sagt, neue deutsche Härte, ja, okay. Ja, also Rammstein, schon cool, auf jeden Fall, wie gesagt, jeder soll es mal gesehen haben, ich habe die auch mal gesehen, das war richtig toll, was ganz außergewöhnlich ist und ich glaube, zuvor waren es die Scorpions, waren die erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten, aber die wurden von Rammstein da mal locker, links, überholt, hoffe ich jedenfalls. Ich habe da am Anfang immer ein bisschen Problem damit gehabt, weil ich so gedacht habe, wenn man das als jemand, der Deutsch nicht versteht, sich da anschaut und diese Ästhetik, die hatten, die hat mir nicht gefallen. Aber das hat sich irgendwie gedreht, weil die jetzt ganz andere Statements abgeben auch und so. Und weil sie natürlich immer, es geht eigentlich immer irgendwie um Provokation und irgendwie um Auffälligkeit und so weiter. Und die Diskussion um den Till Lindemann, die will ich da überhaupt nicht führen. Ja, also das, mei. Ich hoffe mal, ja, er ist, das Verfahren ist eingestellt und deswegen hoffe ich mal, dass das tatsächlich er unschuldig ist und insofern wird es schon seine Richtigkeit haben. Ja, also kann ich nur so sagen, mehr weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Wenn er Mist gebaut hat, dann ist schlecht, aber ich glaube, wenn er Mist gebaut hat, dann wird man es vielleicht auch rausfinden. Ja, aber mehr will ich da gar nicht drauf eingehen. So. Das war der Manuel. Vielen Dank, Manuel. Super. Sowieso immer super. Der Manuel schreibt jedes Mal auf die Rätselfrage und mich natürlich auch. Also im Prinzip schreiben die alle immer auf die Rätselfrage. Der Christoph nicht immer, aber es ist ganz schön, wenn der Christoph immer schreibt. Wir telefonieren immer mal. Ich habe mich sehr gefreut, dass er mir heute auch noch eine Liste geschickt hat. Und Christoph kommt auch demnächst und wir machen dann endlich mal den Soundtrack seines Lebens, weil da kann ich aber davon ausgehen, dass ich viele der Songs, die er mag, auch kenne und wir da ein bisschen so eine Schnittmenge haben. Ja? Aber auch der Christoph hat gemogelt. Der Christoph hat gesagt, ja hier, oder so wie jeder, drei Alben ist voll schwierig und deswegen hat er eben sich 5 ausgesucht. Und das erste Album, das er sich ausgesucht hat, ist von den Beatles und da hat er auch gesagt, eigentlich müsste es dann mehrere geben. Aber er hat sich das Album Revolver ausgesucht und Revolver ist natürlich, legendär. Ja, wunderbar ist in allen Listen immer als wahrscheinlich bestes Beatles-Album aller Zeiten drin. Ich kann mich da sowieso nicht entscheiden, ja, weil ich da irgendwie alle toll finde. Aber ich denke, Revolver ist ganz weit vorn, definitiv. Da ist Taxman drauf, Eleanor Rigby, Here, There and Everywhere, Yellow Submarine ist drauf. Also das sind vielleicht die bekanntesten Songs, aber auch das habe ich schon mal gesagt, das ist das erste Drum and Bass Stück der Geschichte ist drauf, Tomorrow Never Knows. Also die haben angefangen da zu experimentieren. Der George Harrison hat mit indischen Instrumenten da experimentiert. Der John Lennon, der hat zwar musikalisch weniger experimentiert, aber der hat Drogen genommen, das hat er dann auch, LSD und so weiter, hat er dann diese Texte einfließen lassen. Der Paul McCartney hat ganz viel eben versucht, so ein bisschen so mit klassischen Sachen zu arbeiten, also dieses wunderbare For No One ist da drauf. Also es ist eine wahnsinnig vielfältige Scheibe. Und wenn man sich überlegt, wie, keine Ahnung, 2 Jahre zuvor die Songs noch A Hard Day's Night waren keine Ahnung, und She Loves You und so, und wie dann plötzlich so ein riesen Mix von verschiedenen Stilen rauskommt und von Leuten, wo man sagt, boah, das klingt ja unglaublich ja, auch wenig nach Mainstream, ist aber trotzdem ein Riesenerfolg gewesen und so, und das haben halt alles die Beatles gemacht. Also deswegen ist Revolver natürlich eins der allerbesten Alben aller Zeiten, aber ja, man muss ja nicht immer die Beatles spielen. Deswegen habe ich mir jetzt vom Christoph noch was anderes ausgesucht. Auch der hat ein Live-Album sich ausgesucht. Das habe ich auch schon gewusst, weil er schon immer sagt, dass das beste Live-Album aller Zeiten ist. Und ja, da ist es schwer, ihm zu widersprechen. Und zwar ist das Album Paris von Supertramp. Und Supertramp ist sowieso eine Band, die ich wahnsinnig gern mag. Deswegen heute mal, Achtung, Rätselfrage, Leute, zu Supertramp. Und dieses Paris-Album ist wirklich ganz klasse. Ich habe es auch hier als Vinyl-Edition. Die kann ich euch natürlich nicht vorspielen, aber ich klappe es jetzt hier mal nochmal auf. Das war ja dann früher immer, als ich mir das Zeug gekauft habe, der hat mir die ganze Zeit, hat mir diese Platte angehört, und dann hat man sich dann noch diese Sleeves angeschaut und wie die Bilder von diesem Live-Auftritt sind, hat sich vorgestellt, wie werden das, wenn ich da auch mit drin wäre oder so. Und das sind natürlich, oh wow, nur tolle Songs drauf. Und das ist auch wahnsinnig atmosphärisch. Und die haben es geschafft, eben diese dann trotzdem relativ komplizierte Musik einzufangen und mit ihren Instrumenten so hinzukriegen, dass es trotzdem eigentlich wie auf Platte klingt, aber trotzdem eine Live-Atmosphäre hat. Also das ist ein rundum spitz mäßiges Live-Album Paris von Supertramp. Und da habe ich mir jetzt einen Song ausgesucht, der so ein bisschen, der eben nicht exemplarisch ist. Also man weiß, dass Supertramp, die hatten zwei Masterminds, nämlich den Roger Hodgson und den Rick Davies. Und ja, die konnten miteinander nicht so wahnsinnig gut und jeder hat eigentlich sein eigenes Ding geschrieben. Die haben wenig Songs miteinander geschrieben, im Gegensatz jetzt zu Lennon und McCartney. Und da war es ganz einfach so, die Aufteilung, wenn der Davis einen Song geschrieben hat, hat er den selber gesungen. Wenn der Hodgson einen Song geschrieben hat, dann hat der den selber gesungen. Und die bekanntesten Songs, die sind von dem Hodgson. Das ist hier logischerweise Breakfast in America und The Logical Song und Take the Long Way Home und Give a Little Bit. Das ist alles diese hohe Stimme von dem Hodgson. Ich habe aber gedacht, ich suche mir jetzt mal einen Song aus, auch von diesem Live-Album. Der ist Crime of the Century. Und Crime of the Century war sowas wie das Durchbruchsalbum von Supertramp. Und von diesem Durchbruchsalbum spielen sie auf diesen Paris-Mitschnitten eigentlich fast alles. Also das ist, anscheinend waren sie das selber wahnsinnig überzeugt. Und deswegen jetzt hier. The crime of the century. Oh well, what will it be? Lead on about their schemes and adventures. And yes, it's well worth the fee. So roll. Ich merke auch, dass es eine unglaublich gute Band ist und eine unglaublich gut produzierte Geschichte ist, und es ist aufgezeichnet kommt von 4 Konzerten. Also sie haben 4-mal in Paris da gespielt, 1979 am Ende des Jahres, und da hat man halt hier die besten Sachen sich rausgesucht, aber das ist also Hammer. Look, there's me. Also auch hier, du hörst wirklich den Sound der Bassdrum saugut. Das ist einfach wahnsinnig toll gemacht. Ja, aus dem Pavillon de Paris, einst Schlachthof im Stadtviertel La Villette. Ja, und von diesem Album Crime of the Century spielen sie eben fast alles. Wie gesagt, davon waren sie offensichtlich besonders überzeugt. Und danach kommt auch schon das letzte Album, das dann Studioalbum war, in dieser sehr guten Besetzung. Da Roger Hodgson mit der hohen Stimme, der ist dann nach dem nächsten Album, nämlich Famous Last Words, ausgestiegen. Und der Rick Davies und die anderen haben dann miteinander weitergemacht. Aber auch das habe ich schon mal erwähnt. Es wurde dann einfach nur noch schlechter. Aber deswegen heute trotzdem mal, weil diese Songs so legendär sind, Rätselfrage. Es ist, es gibt einen Filmmitschnitt, den hat einer der Mitglieder, ich glaube der Dougie Thompson, der Bassist, hat das Ding irgendwie in der Scheune gefunden und hat es dann aufbereiten lassen. Und die anderen zwei, gerade diese Rick Davies und Roger Hodgson, die das mitbekommen haben, die haben sich da furchtbar darüber aufgeregt im Nachhinein, dass das Ding da veröffentlicht wurde. Aber also ich habe es irgendwann mal, es gibt ja dieses auf Dreisat, an Silvester kommt es immer hier, da kommen nur Pop Around the Clock, heißt es, kommen nur Live-Konzerte, und da kommt man das mal sehen, da hat man gemerkt, was das für eine wahnsinnig gute Liveband war. Also deswegen, ja, Christoph, ich glaube, du hast schon recht, es ist wahrscheinlich mit das beste Live-Album, das es gibt. Super. Ja, also hier Live in Paris, oder Paris heißt es eigentlich, der Film heißt Live in Paris, Supertramp, super. Das hat sich der Christopher ausgesucht, und dann hat er sich jetzt noch ein Live-Ding ausgesucht, nämlich von, ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, seiner Lieblingsband, nämlich The Band, und von dem wunderbaren Album The Last Waltz. The Last Waltz, also der letzte Walzer, der letzte Tanz im Prinzip, ist ein ganz berühmtes Ding. Und zwar am 25. November 1976 an Thanksgiving, The Band, die eigentlich aus Kanada kamen, die haben ihr allerletztes Konzert gegeben. Und das Ding war ein Mega-Ereignis. Also das hat 5 Stunden lang gedauert, dieses letzte Konzert, und die haben praktisch alle alten Weggefährten nochmal mit dazugeholt. Und da, wer da mitspielt, das ist Wahnsinn. Eric Clapton, Neil Diamond, Dr. John, Bob Dylan, logischerweise, die waren die Backingband von Bob Dylan, die Joni Mitchell hat mitgemacht, der Van Morrison, der Ringo Starr, der Stephen Stills, der Ronnie Wood und Neil Young. Und aus dem Film, das ist eine sehr lustige Geschichte, aus dem Film musste man was rausschneiden, weil der Martin Scorsese hat da einen Film drüber gemacht, und der Neil Young ist auf die Bühne gegangen und hat an der Nase lauter weiße Flecken gehabt, weil er zuvor hier Kokain geschnupft hat, und deswegen muss man das irgendwie hier noch im Nachhinein retuschieren und so. Aber man merkt an The Last Waltz, dass das einfach eine wahnsinnig gute Band war, Liveband war, die unglaublich viel miteinander gespielt haben. Man muss sagen, es gibt nur noch einen der Typen, die überhaupt leben. Alle anderen sind gestorben, teilweise sehr früh. Jetzt letztes Jahr der Robbie Robertson, der ja Gitarre, viele Soli gemacht hat, aber auf diesem Album, das man hören kann, hat man ein bisschen an seinen Soli rumgedreht und hat die ein bisschen verbessert, also Overdubs gemacht, wie das so schön heißt. Also man hat praktisch ja, die Live-Spuren so ein bisschen runtergedreht und hat noch einmal im Studio nachgebessert. Ja, also der lebt auch nicht mehr. Der Einzige, der noch lebt, ist eben Garth Hudson, der ja, der Akkordeon, Orgel, Synthesizer-Mann hier. Alle anderen sind leider schon tot, aber dieses Album The Last Waltz ist wohl sowas wie das Vermächtnis von The Band, und hier hören wir auch einen wunderbaren Song von The Band, der heißt This Wheel's on Fire. The Band. If your memory serves you well, we were going to meet again in War natürlich die Bühne wahnsinnig voll. Ich habe auch schon ein paar Ausschnitte von diesem Film eben gesehen, der The Last Waltz. Das ist also wirklich ein Riesending nochmal gewesen. Wahnsinnig aufwendig instrumentiert das Ganze und richtig, richtig gut. Hab vergessen, dass der Muddy Waters auch noch dabei war. Also hier im Prinzip alle, die irgendwie richtig gut waren, haben da hier The Band nochmal verabschiedet und ein legendäres Abschlusskonzert hat es da gegeben. Richtig toll. The Last Waltz, ja. Was hat der Christoph noch? Was würde er mit auf eine einsame Insel nehmen? Natürlich Pearl Jam 10. Der Christoph ist ein Riesenfan von Pearl Jam. 10, das Debütalbum von Pearl Jam. Tolle Sachen drauf. Natürlich Alive und Black ist drauf und Jeremy und Even Flow. also richtig tolle Songs. Aber könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwas in seinem Soundtrack irgendwann nochmal auftauchen könnte. Und das letzte Album, das der Christoph mitnehmen würde, ist The Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Ja, da kann ich gar nicht mehr als nur sagen, Wahnsinn. Also unglaublich toll. Ja, sehr schön. Da spiele ich aber nichts draus. Ich muss es ja ein bisschen reduzieren. Ja, sehr schön. Jetzt kommt der nächste Typ. Also nochmal Dankeschön, Christoph, dass du mir die deine einsamen Inselplatten geschickt hast. Und jetzt kommt der nächste. Hier, der Rätselfragenbeantworter Nummer 1, der Matthias 1, hat heute noch geschickt und auch sehr, sehr cool. Er hat das hat mich umgehaut erst einmal. Das erste ist der Soundtrack zu einem Film, der heißt Beer for My Horses und da sind Songs von Willie Nelson mit drauf und der Matthias, der mag wohl gerade im Moment, hört er sehr viel Willie Nelson und Beer for My Horses hatte ich auch schon mal hier in einem Special, habe das schon mal vorgespielt, also sehr, sehr, sehr schön. Aber trotzdem muss ich mich jetzt beschränken auf zwei andere Alben, die ich genauso mit dabei hätte in meiner Liste. Genauso wie wahrscheinlich vorhin der Christoph Revolver oder Dark Side of the Moon hätte ich genauso wie der Matthias 1 London Calling dabei von The Clash, das einfach ein unschlagbares Album, Doppelalbum ist, auf dem irgendwie alles drauf ist, wo eine Punkband, also der Matthias schreibt, ein bisschen Punk müsste schon dabei sein. Das Tolle ist ja an dem Album London Calling, dass das die Punkband The Clash gemacht hat im Jahr 79, aber dass die wirklich geschafft hat, alle möglichen verschiedenen Stilrichtungen, ein bisschen Reggae, ein bisschen klassischen Rock, ein bisschen hier sie so Sounds, Wall of Sound, alles mit einzubinden und trotzdem sagt man, es ist immer noch ein Punk-Album. Ja? Das sind, also da ist London Calling drauf, da ist Guns of Brixton drauf, das sind nur tolle Songs drauf. Death or Glory liebe ich auch, Train in Vain, Stand by Me, also Train in Vain. Nur richtig tolle Sachen und das kannst du von vorn bis hinten hören. Das hat dieses wunderbare, tolle Cover. Ich habe schon ganz viel über dieses Album erzählt, weil es wirklich ein Jahrhundertalbum ist. Man muss aber auch sagen, es ist das einzig richtig geile Album von The Clash. Aber das ist auch so ein bisschen was, muss ich sagen, was die Leute hier mir geschickt haben. Ja, also bei mich Automatic for the People, R.E.M., bestes Album von denen. Ja, Was haben wir hier von Rammstein Mutter? Wahrscheinlich das beste Album, was der Manuel mir geschickt hat. Oder hier Revolver, klar, ja, oder Dark Side of the Moon. Und auch da, das ist nun mal, das ist dann die Crème de la Crème, ja. Und keiner hat ja gesagt, er möchte irgendwie ein Best-of haben oder so, sondern das sind Alben. Und das muss man vielleicht auch sagen, die Zeit von Alben ist jetzt vorbei. Und ich möchte das gar nicht nostalgisch sehen. Ja, gut, mache ich ja trotzdem, weil ich über Alben rede oder so. Aber dass man jetzt im Zeitalter von Screaming, also was ist denn los heute? Von Streaming, dass man da vielleicht nicht mehr Alben am Stück hört, sondern dass man sich Listen macht, Playlists macht und so. Das ist vollkommen okay. Das ist klar, ja. Es war nur eben in, sagen wir mal, 70ern, 80ern, 90ern auch noch so gang und gäbe, dass man einfach oder dass die Künstler einfach gesagt haben, ein Album muss bestimmte Dramaturgie haben, das muss ein bestimmtes Cover haben, das muss die Leute ansprechen, die Leute müssen in den Plattenladen gehen und sich das Ding anschauen und schon mal allein, wenn die hier diese 30 mal 30 Zentimeter sich anschauen, muss schon mal das Bild irgendwie ein Eyecatcher sein, ja? Dann muss es zur Musik passen, dann machst du das Ding auf, dann sind vielleicht die Texte innen drin oder dann sind innen drin, wenn es ein Clubcover ist, sind dann da noch einmal Bilder drauf, dann ist irgendeine Message drauf und so weiter. Da wurde ja ganz viel damit gespielt oder wurde ja ganz viel sich Mühe auch gegeben und so. Und so ist es eben auch bei diesem London Calling Album und deswegen ist das wirklich eins der allergrößten Alben. Und wie gesagt, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, es gibt kaum irgendeine Band, zumindest aus England, die nicht sagt, The Clash sind die geilsten. Deswegen jetzt ein wenig typischer Song für dieses Album, aber trotzdem einer meiner Lieblinge von London Calling, The Card Cheat. Es ist eigentlich gar nichts mehr mit Punk hier. Es ist einfach nur geil. Ist auch das, ja, da sind Bläser dabei, das ist wahnsinnig aufwendig. Und der Hammer ist natürlich auch noch diese Stimme von Joe Strummer, die das Ganze so ein bisschen in diese Indie-Schiene bringt. Ja, das könnte ja einfach so ein Classic-Rock-Song sein, aber der Strummer, der hat einfach diese Stimme, die einfach kein anderer vergleichbar hat. Ja, und die das so ein bisschen, sagen wir, ein bisschen ironisch macht auch und so, das ist einfach Weltklasse. The Clash vom Album London Calling, The Card Cheat. Ja, oh, Hammer. Und das nächste Ding ist ja noch mehr der Hammer, muss ich sagen. Auch das wäre in meiner Liste mit dabei, und zwar ist es das Album Graceland von Paul Simon. Und das hat mich fasziniert, als der Matthias heute diese Liste geschickt hat, weil ich demnächst auch vorhabe, ein Special zu machen über Weltmusik, also über Musik, die, sagen wir mal, alle Elemente, sagen wir mal, den Rock hernimmt und den verbindet mit irgendwelchen afrikanischen, asiatischen, europäischen, australischen Elementen und das zusammenführt. Und das hat seinen Anfang genommen bei dem Album Graceland. Ja, das ein unglaubliches Ding ist, dass der Paul Simon, der von Simon & Garfunkel kam und der so Rock und Folk gemacht hat, Folk Rock dann so ein bisschen gemacht hat, mit dem schon kongenialen Partner da, mit dem Art Garfunkel, der wunderbare Melodien sich hat ausdenken lassen. Aber er hat irgendwie gesagt, das reicht nicht, ich muss neue Wege gehen, und dann hat er die neuen Wege beschritten, indem er eben gesagt hat, ich gehe mal ganz weg. Ich mache keine amerikanische Musik mehr, sondern ich versuche mal nach Afrika zu gehen. Da ist er eben nach Südafrika gegangen und hat sich da ein paar Musiker geholt und hat mit ihnen zusammengespielt, und es sind wunderbare Sachen dabei rausgekommen und wirklich ganz viel. Also das bekannteste ist You Can Call Me Al, aber das ist weniger weltmusikalisch, das Ganze. Ich mag den Song sehr gern. Under African Skies. Paul Simon, Graceland. Auch, glaube ich, das habe ich schon mal gesagt, ich glaube, der coolste Bass-Sound, den ich auf einem Album kenne, der ist auf dem drauf. Weil halt die Typen da in Südafrika anders Bass spielen als Leute aus dem normalen Rock. Und deswegen ist das eben was Neues, und das hat der Paul Simon eben geschafft. Ja? Und jeder, der dann irgendwie von blöden Begriffen wie kultureller Aneignung redet, der hat, glaube ich, nicht verstanden, dass der Paul Simon einfach einer war, der eine Vision gehabt hat, ja, und ganz bestimmt nicht irgendwie Leute ausbeuten wollte, sondern einfach was Neues probieren wollte. Das hat er eben gepackt, und seitdem machen das Leute, seit den 80ern. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out. These are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain.
Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out. These are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da bum ba bum ba bum ba. Da bum ba bum ba bum ba. Da bum ba bum ba bum ba.
Da hört man das, ne? Das ist klar. Das kriegst du in Amerika nicht hin, sowas. Ja, ein grandioses Album, Graceland von Paul Simon, und danke Matthias, super, aber wenn ich eins gewusst habe, dann, dass du, Matthias, einen raushaust, das ist klar, der Matthias kommt auch demnächst, wir machen ein Heimat-Special. Das ist nochmal wieder was ganz anderes, ja. Was bedeutet Heimat und was gibt's da für Songs drüber, ja? Müssen nicht nur bayerische sein, da gibt's auch was anderes. Sehr schön, ja. Also, jetzt hat man den Manuel, den Christoph und Matthias eins, jetzt kommt noch der Axel. Der Axel hat gemogelt. Der Axel hat geschrieben, das könnte er nicht. Er könnte kein Album hernehmen, was er gemacht hätte. Er hätte sich einfach eine CD gebrannt oder hätte sich drei CDs gebrannt. Und da kannst du natürlich dann richtig mogeln, indem du nämlich verschiedene Formate nimmst. Und dann machst du MP3-CD und da passen da irgendwie 100 Songs drauf oder so. Aber darf er ja. Ja, das wären dann seine Alben und ich habe mal seine Listen natürlich angeschaut und ich kenne ja die Listen vom Axel so ein bisschen und da ist alles Mögliche dran drin, da komme ich auch gleich drauf, aber dann habe ich noch heute nochmal angeschrieben und habe gesagt, Axel, also ein Album muss man schon mal nennen und jetzt hat der Axel ein Album genannt, das ganz neu ist, das von letztem Jahr ist und das wirklich geil ist. Und zwar ist es von Overkill. Und Overkill ist eine Thrash-Metal-Band aus den Staaten, aus Amerika, die es schon lange gibt, die unkaputtbar sind und die immer ihr Ding durchgezogen haben, die nie irgendwie groß erfolgreich waren, aber die immer ihre Gefolgschaft hatten. Ja, und Thrash Metal ist ganz viel, ja, sehr, sehr pazifistisch, klagt an, was Krieg mit Menschen macht, klagt an, was in Gesellschaften falsch läuft und zeigt den Menschen, was irgendwie, was sie falsch machen, und das mit einer ganz aggressiven Art von Musik. Und die Typen, die so die Masterminds von der Band sind, sind der Didi Verney und der Bobby Blitz Ellsworth. Das ist der Sänger von Overkill. Und ich glaube, Overkill ist wirklich eine der authentischsten Metal-Bands. Naja gut, Metal-Bands sind, glaube ich, alle irgendwie authentisch. Aber eine der Bands, die wirklich alle absolut respektieren. Und ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt nicht die Zeit gehabt, mir das ganze Album durchzuhören, aber ich habe so ein bisschen durchgezappt und so und habe gedacht, Mensch, Axel, wow, da hast du recht, das ist richtig geil, das Zeug, was hier läuft. Und deswegen hören wir da mal rein in den Song Going Home von Overkill vom Album Scorched von letzten Jahr. Mega geil, das Album ist das 20. Studioalbum von denen, von Overkill, also die gibt's schon ewig, eben wie gesagt ungefähr ein Jahr alt, ob das jetzt in den Charts war, ist vollkommen egal, die haben ihre Leute, weil die wissen, Overkill sind einfach geil.
We're going home.
Wobei ich da jetzt sagen muss, soundmäßig finde ich das ein bisschen weiter weg vom Thrash Metal. Das klingt im Prinzip schon ein bisschen ähnlich auch hier wie vorhin von mich hier Judas Priest oder so. Ja, es ist schon auch ein klassischer Metal auch mit dabei. Wahnsinnig gute Band und ich weiß eben, dass der Axel das richtig gern mag und auch vollkommen zu Recht mag. Ja, also wir waren ja miteinander auch auf einem Haufen Konzerten und ich gehe mal seine Liste so ein bisschen durch. Wie gesagt, das ist kein Album, das sind Riesenlisten. Ich bleib mal bei der Metal-Liste. Da ist natürlich Master of Puppets drauf, das der Manuel auch gemocht hätte. Seek and Destroy von Metallica. Dann ist Megadeth drauf. Painkiller von Judas Priest natürlich auch. Ein bisschen Accept, Slayer. Deicide, die auch ziemlich cool sind. Empty Tankard, der Axel und ich waren mal auf einem Tankard-Konzert in Lissabon, nicht in Lissabon, aber in Portugal und haben da mit denen geschrieben und haben die da getroffen. Das habe ich auch schon mal erzählt, das war also wirklich, wirklich cool. Dann Rose Tattoo ist drauf, Iron Maiden logischerweise, Flotsam und Jetsam, Rage Against the Machine ist auf seiner Liste. Was haben wir noch? Metal Church, wow, cool. Scorpions, aber The Zoo, Overkill, auch mehr, noch ein anderes Song drauf und dann beim Axel ist es auch immer so, dass der ein bisschen hier so die Beats dann auch ein bisschen dazu macht. Das könnte man auch noch schnell hören, weil so viel Zeit muss ja immer sein, das ist klar. Und zwar hören wir mal in Ministry rein, Jesus Built My Hot Rod. Das ist ein richtig cooler Song. Jesus Built My Hot Rod. Ministry.
This rock thing was true.
This rock thing was true.
Was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world. So there was only one thing that I could do. Was ding-a-ding-dang, my dang-along, ling-long.
Saugeiler Song von Ministry, die ja so ein bisschen Industrial Beats und Heavy Metal mit oder Metal miteinander verbunden. Super cool. Die Liste vom Axel, kein Album, ja doch ein Album, nämlich das von Overkill, aber eine große Liste. Viele Sachen dabei, der Axel auch hier Feuerfrei von Rammstein hat er auch mit drauf. Insofern richtig cool. Vielen Dank, Axel, dass du mir diese Liste geschickt hast. Ja, das waren jetzt die Songs. Das war der vorletzte Song. Leute, was kommt denn vor dem letzten Song? Die Aufgabe? Nein, diesmal wieder die Rätselfrage, wobei ich sagen muss, ich fand es sehr, sehr cool und es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir diese Sachen geschickt habt. Vielleicht gibt es öfter mal eine Aufgabe, weil man da auch ganz toll drüber reden kann und so. Also jetzt aber trotzdem, ich brauche ja nicht mehr auflösen, das habe ich ja heute die ganze Sendung schon gemacht, wer mir geschrieben hat, aber jetzt gibt es eine Rätselfrage. Nicht einfach, aber es geht um Supertramp und es geht eigentlich ganz viel um das Album Breakfast in America. Das war ja der größte Hit von Supertramp. Erstes Ding, wow, ob man das rausfindet, ich hoffe es jedenfalls. Der Logical Song, das kennt jeder, da gibt's am Ende, ja, so ziemlich eine halbe Minute vor Ende oder so, kommt so ein Klingelton vor am Ende. Woher stammt der? Da gibt es eine Geschichte dazu. Ja, also da kommt so ein komisches Klingeln vor nach dem Wort Digital. Und ja, was hat es damit auf sich? Das war der erste Teil. Der zweite Teil, das Cover von dem Album Breakfast in America, hat Verschwörungstheoretiker auf den Plan gebracht, die gesagt haben, da wurde bereits etwas vorausgedeutet, was ein amerikanisches traumatisches Ereignis porträtiert. Also um welches traumatische US-Ereignis geht's da? Da könnte man vielleicht sogar drauf kommen. Und was ist die Verschwörungstheorie dahinter? Vom Album Cover zu Breakfast in America. Das ist der zweite Teil. Ui, heute ist aber wirklich schwer, Leute. Und das dritte, das geht aber. Auf dem Cover ist eine Schauspielerin drauf und die hat in mehreren Filmen mitgespielt. Nennt mir einen. Ja? Okay. Und ich kann sagen, sie ist 96 Jahre alt geworden. Ja? Ordentlich. Muss man sagen. Aber die hat in mehreren Filmen mitgespielt und einer ist richtig bekannt, aber sucht euch einfach einen aus von den Filmen, bei denen sie dabei war. Super, das war die Rätselfrage. Und jetzt zum Schluss kommen noch meine drei. Also ich habe nicht gemogelt, aber das Schöne ist, ich konnte mir erstmal eure Nachrichten durchlesen und ich hätte nämlich wahrscheinlich auch das Revolver-Album mitgenommen. Und dann habe ich mal überlegt, ja, wie machst du denn das? Du bist ja auf einer einsamen Insel, du musst ja Sachen haben, die irgendwie erträglich sind auf der einsamen Insel. Deswegen sind meine drei Alben, also mein Nummer 1 Album aller Zeiten ist sowieso Born to Run von Bruce Springsteen. Das ist klar, das habe ich, glaube ich, auch hier schon gesagt. Und das würde ich auch mitnehmen, obwohl es natürlich ganz schlimm ist, Born to Run, ein Album, in dem es eigentlich nur darum geht, dass man irgendwo abhaut, das auf einer einsamen Insel zu haben, von der man nicht wegkommt, das ist eine schwierige Geschichte. Aber trotzdem, ich würde es mitnehmen. Born to Run würde ich mitnehmen. Und ich würde von den Beatles das weiße Album mitnehmen. Warum? Weil, und jetzt muss ich es mal schnell holen hier, das weiße Album im Prinzip alle verschiedenen Stilrichtungen drauf hat. Ja, da ist ein bisschen Country drauf, da sind Avantgarde-Lieder drauf, dann ist Blues drauf, dann ist richtig Heavy Metal drauf. Es sind 28 Songs, es ist im Prinzip die ganze Musikgeschichte ist drauf, es ist ein Schlaflied ist dabei, es sind komplexe Progressive-Dinger drauf. Also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, ist auf diesem weißen Album von den Beatles drauf. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, wenn du von den Beatles eins mitnimmst, und mitnehmen würdest du wahrscheinlich gern alle, dann nehme ich halt das mit, weil das einfach am abwechslungsreichsten ist. Ja, und als letzten Song habe ich mir jetzt gedacht, suche ich mir was aus von einem Album, das ich auch mitnehmen möchte, und zwar, weil es so ein positives Album ist. Und das ist das Album Blinking Lights and Other Revelations von Eels. Und das mag ich deswegen, weil der Typ, der Mark Oliver Everett, durch ganz viele, ganz schwierige Phasen in seinem Leben gegangen ist und schon immer schöne Musik gemacht hat. Und das ist, glaube ich, sowas wie auch da sein großes Meisterwerk. Es ist ein Doppelalbum, in dem die Botschaft immer eine positive ist. Es geht um Selbstmord, aber ich möchte Selbstmord nicht begehen. Es geht um Frauen, die man nicht kriegen kann, aber trotzdem erfreut man sich an ihnen. Es geht um alles, was einem vielleicht Negatives widerfahren könnte, dass vielleicht die in der Familie Leute nicht mehr da sind, aber trotzdem muss es weitergehen. Es geht darum, dass man vielleicht mal keinen Bock gehabt hat, einen Tag Tag zu begehen und früh aufzustehen, aber man muss es trotzdem wieder machen und so. Es ist ein wahnsinnig positives Album und die Message, diese Blinking Lights, da ist er drauf gekommen, gesagt hat, dass die Flugzeuge, die irgendwann von oben landen dann, die unten auftauchen, dass die solche Blinklichter haben. Und diese Blinklichter sind irgendwie sowas wie positive Nachrichten an die Menschen, dass es entweder runtergeht, also wieder auf den Boden der Tatsachen geht, oder noch besser, wenn die Flugzeuge nämlich abheben, dass die dann eben sich in die Lüfte entheben und dass die immer erheben und dass die den Leuten zeigen, es ist irgendwas Positives in der Welt da. Ja, deswegen mag ich das Album ganz, ganz gern. Ich habe es ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gehört, aber es ist immer so ein Begleiter, den ich immer mal wieder auflege, ja. Ich habe das Ding auf CD und natürlich höre ich es jetzt im Streaming und so. Und jetzt habe ich mal gedacht, so als letzten Song, als Rausschmeißer, hole ich mir den Song Old Shit, New Shit. Also ich habe keinen Bock mehr auf den alten Scheiß und deswegen soll jetzt der neue Scheiß beginnen. Und das mag ich auch sehr gern. Deswegen hören wir den Song mal. Old Shit, New Shit.
Nobody loves you. Everyone cares. None of them know what's coming round the bend. Congratulations to me, many happy returns. I'm tired of the old shit, let the new shit begin.
Tired of the old shit, let the new shit begin. Ja, das ist doch cool. Leute, das war dieses Special, kann ich es nicht nennen. Es war das Einsame Insel Album, Special Feature Ding, die Sache, die ihr mir geschickt habt. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich auch schon, wenn ich vielleicht euch wieder mal so eine Aufgabe gebe. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte hört weiter gute Musik und hört mir weiter zu, folgt mir weiter. Und nächste Woche geht's natürlich weiter, entweder alleine oder mit jemandem anderen. Ich habe schon wieder ganz viele neue Sachen in der Pipeline. Bis zum nächsten Mal, Leute, macht's gut. Ciao.